Wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe kommen von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich darf Sie, nachdem wir in den Gottesdienst so schön eingestimmt worden sind, jetzt auf die andere Ebene hinweisen, nämlich das, was Sie tun können, neben dem Zuhören und Mitsingen, nämlich den Klingelbeutel befüllen. Der geht gleich rum und ist bestimmt im Monat Juli für die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Ich weise schon hin, sage nachher ein bisschen mehr dazu, dass die Ausgangskollekte bestimmt ist für Werk und Verbände der evangelischen Jugend im Rheinland. Dort geht es um die Jugendverbände als Orte der Demokratie. Dazu sage ich aber nachher noch was, sonst vergessen wir das alles wieder. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen, Lied 440, die Strophen 1 bis 4. Als gemeinsamen Psalm wollen wir eine Übertragung zu Psalm 25 miteinander sprechen. Den finden Sie unter der Nummer 777 im Gesangbuch. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Auf dich, Gott, richte ich mein Herz und meinen Sinn.
Dir, Gott,
erspare mir die Schadenfreude der anderen.
Wer auf dich hofft, wird nicht enttäuscht. Aber wer dich treulos vergisst, wird zu Schaden.
Gott, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst.
Lehre mich, deine Treue zu sehen und in Treue zu dir.
Denn du bist Gott, Bei dir fände ich Hilfe. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Gott, denke nicht mehr an die Fehler meiner Jugend, auch nicht mehr an die späteren Vergehen, aber denke an mich in deiner Liebe.
Auf deine Güte verlasse ich dich.
Lieber himmlischer dreieiniger Gott, in deinem Namen haben wir uns heute Morgen hier zum Gottesdienst versammelt. Wir kommen zu dir, der du die Quelle unseres Lebens bist. Als Geber aller Gaben danken wir dir für alles, was du uns in der vergangenen Woche geschenkt hast. Was wären wir ohne die Kraft, die du uns gibst? Was wären wir ohne deine Bewahrung und Hilfe? Was wären wir ohne die Menschen, die du uns in unseren Familien und Freundschaften schenkst? Hab Dank dafür. Dafür treten auch vor dich, um dir das zu sagen, was verkehrt ist in unserem Leben, wo wir vor dir und unseren Mitmenschen versagt haben. Herr, du siehst die Dinge, die uns belasten und mit denen wir nicht fertig werden. Du siehst unsere Schuld und unser Versagen. Du kennst auch unsere Entschuldigungen, die doch oft so kläglich sind und vor dir keinen Bestand haben. Herr, dir legen wir all dies in deine Hände. Wir tun dies im Vertrauen darauf, dass du uns bereits vergeben hast. Du bist uns gnädig durch Jesus Christus. Schenk uns die Gewissheit, dass du uns gnädig bist durch dein Wort und deinen Geist. Und schenk uns die Kraft zu einem Leben, das wir mehr und mehr nach deinem Willen gestalten. Und jetzt bitten wir dich um deine Gegenwart. Sprich du uns an mit deinem Wort und deinem Geist. Amen.
Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dannen weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, dass sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Halleluja.
Halleluja.
miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Am Ende eines jeden Gottesdienstes bitten wir Gott um seinen Segen. Wir bitten ihn darum, dass er uns auf unserem Weg durch die Woche, durch das Leben begleitet und leitet, dass er uns schützt, beschützt, dass wir unseren Weg nicht ohne Gott gehen. Aber was ist das eigentlich? Segen. Kann man das sehen, ob Gott mit seinem Segen dabei war? Oder ist das prinzipiell unsichtbar? Es gibt Menschen, die wollen den Segen Gottes an ganz bestimmten Dingen ablesen. Am Bankkonto, am Besitz, an der Größe des Hauses, vielleicht auch an der Zahl der Kinder oder ob und wie sie geraten sind. Kann man sowas tun? Vielleicht. Aber ungefährlich ist das nicht. Denn dann kann man leicht anfangen, zurückzuschließen. Wer viel Geld hat, der ist von Gott gesegnet. Und wer eben nicht, na, der scheinbar nicht. Wenn das so wäre, wäre Gott immer mit den Erfolgreichen, mit den Starken, mit den Gesunden vielleicht auch nur, weil da ja scheinbar Gottes segnende Hand nicht abgezogen worden ist. Wenn wir das so formulieren, haben Sie längst gemerkt, so geht's nicht. So einfach kann man Segen nicht verstehen. Man kann ihn doch nicht einfach ablesen an den äußeren Dingen, an Besitz, Reichtum oder Gesundheit. Was ist Gottes Segen? So fragen wir, und ich merke selber und Sie wahrscheinlich auch, wie schwer es ist, hier genaues sagen zu können. Jetzt habe ich einmal in das Leben jeder einzelnen Menschen geschaut, aber wie ist das in unserer Gemeinde? Kann man sagen, dass unsere Gemeinde hier in Marienberghausen eine gesegnete Gemeinde ist? Und wenn ja, woher kann man das festmachen? An der Zahl der Gottesdienstbesucher? Ein paar Bänke sind noch leer heute. An der Schönheit der Gebäude? Wow, wird besser. An der Schönheit, an der Höhe der Kollekten vielleicht? An der Zahl der Mitarbeitenden? An unserer Pastorin? Am Presbyterium? Aber auch hier merken wir schon, es ist schwer, Segen ablesen zu wollen. Wir haben einfach keine Kriterien, keine Maßstäbe, um Gottes Segen zu messen. Mit dieser kleinen Reflexion im Hintergrund möchte ich mit Ihnen hineinschauen, haben Sie sich ja schon gedacht, in einige Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12. Auf Abraham will ich mit Ihnen schauen. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Da machte sich Abraham auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Sein Neffe Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders, dazu ihren ganzen Besitz mitsamt den Knechten und Mägden, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie nach Kanaan. Sie erreichten das Land, in dem damals noch die kanaanitischen Völker lebten, und durchquerten es, bis sie zum Orakelbaum bei Sichem kamen. Dort zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen zum Besitz geben. An dieser Stelle baute Abraham einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter ins Bergland östlich von Bethel. Er schlug seine Zelte an einem Platz auf, der östlich von Bethel und westlich von Ai lag. Auch hier baute er einen Altar und rief den Herrn bei seinem Namen an. Danach brach er erneut auf und zog in mehreren Etappen Richtung Süden. Mit dieser Geschichte beginnt in der Bibel etwas komplett Neues. Die ersten Kapitel, die ersten 11 Kapitel im ersten Buch Mose beschäftigen sich mit der Schöpfung der Welt, mit Adam, Eva, Kain, Abel, mit Noah und der Sintflut, dem Turmbau zu Babel. Es geht in diesen ersten 11 Kapiteln um die Geschichte Gottes mit der ganzen Welt, mit allen Menschen. Aber mit diesem 12. Kapitel ändert sich im Alten Testament alles, weil jetzt faktisch nur noch das Volk Israel in den Blick kommt. Hier beginnt Gottes Heilsgeschichte, so könnte man sagen, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Noch gab es dieses Volk gar nicht, aber Abraham ist der Stammvater dieses Volkes. Das heißt, eigentlich beginnt das Alte Testament so richtig erst mit diesem Ruf an Abraham. Die davorliegenden Kapitel, Vorgeschichte. Und womit geht es so richtig los? Mit Gottes Segen. Gott fängt einfach an. Ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, ohne dass wir irgendeine besondere Qualität in Abraham erkennen könnten. Gott spricht ihn an. Und der Herr sprach zu Abraham. Mehr sagt die Bibel nicht. Und wir werden ja gerne neugierig. Ich wäre das jemals gewesen, wie das wohl geschehen ist, dass der Abraham uns das gehört hat, wie er das vielleicht auch gemerkt hat. Gott spricht zu Abraham, geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in dein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen, will dich segnen und deinen Namen groß machen. Manchmal liest man in unsere Verse hinein, ich will dich segnen, jedenfalls dann, wenn du aus dem Lande ziehst. Aber das steht nicht drin. Dieses jedenfalls dann, eher zieh aus und ich will dich segnen. Hätte Abraham denn sagen können, boah, ich weiß nicht, es wäre doch ein bisschen gefährlich, unbekanntes Land. Ich kenne ja die Zukunft gar nicht. Ich bleibe lieber hier. Hätte Abraham das sagen können? Keine Ahnung. Unsere Verse schweigen davon. Gott ruft und dann tut Abraham das, was Gott will. Es scheint keine andere Denkmöglichkeit zu geben hier in diesem Zusammenhang. Gott ruft und Abraham folgt. Wir haben eben in der Schriftlesung von den Berufungen der ersten Jünger im Matthäus-Evangelium gehört. Jesus ruft Petrus und Andreas und wir stellen nicht fest, dass sie überlegt haben, mal gucken, lohnt sich das nicht, interessanter Typ, nix, sondern sie lassen die Netze liegen und gehen. Und Johannes und Jakobus lassen Boot und Vater zurück und folgen Jesus. Auch hier scheint es keine andere Möglichkeit gegeben zu haben, als zu folgen, als mitzugehen. Übrigens, wir lesen nur ein einziges Mal im Neuen Testament, dass jemand nicht folgt. Das ist der reiche Jüngling, der selber zu Jesus gekommen ist. Der war nicht von Jesus gerufen worden. Das heißt, wenn Gott ruft, dann folgen die Menschen. So einfach erzählt das die Bibel. Wenn Gott uns Menschen zum Glauben ruft, wenn der Heilige Geist in uns den Glauben weckt, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Wenn Gott ruft, dann ist das was anderes als das, was wir Menschen tun. Wenn wir Menschen auffordern, was zu tun, dann heißt das doch lange nicht, dass das auch geschieht. Das sehe ich etwa meinen Studierenden. Wenn ich denen sage, was wichtig wäre, kann das passieren. Aber oft nicht. Und den Lehrenden, Lehrern geht es wohl nicht anders. Und den Eltern wahrscheinlich auch nicht. Bei Gott ist das anders. Er ruft und Abraham folgt. Und was soll Abraham tun? Er soll sein Land, seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters verlassen. Wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, als wäre Abraham in der Stadt Haran sesshaft gewesen, als hätte er ein Haus gehabt, vielleicht sogar ein großes. Wenn Sie Kinderbibeln kennen, die haben oft so Bilder gemalt, wo Abraham so ein festes Haus hat. Nee, Abraham war Nomade. Und das Umherziehen war für ihn durchaus völlig normal. Wenn Gott Abraham jetzt auffordert, mach mal die Düse, dann ist das für einen Nomaden völlig normal. Aber der Inhalt ist das Ungewöhnliche. Er soll nämlich das Land, also die Verwandtschaft und das Haus seines Vaters verlassen. Das Land, das ist seine übliche Umgebung, seine Gewohnheit. Die Routen, die er für gewöhnlich in seinem Nomadensein geht, die Wasserstellen, die er kennt. Und jetzt ist es ein Aufbruch in ein unbekanntes Land. Ein ungewohntes und unbekanntes Land. Kennen Sie in Ihrem Leben solche Aufbrüche? Ich selber habe damals, lange ist es her, den Aufbruch vom Elternhaus ins Studium so verstanden. Da war vieles neu für mich. Auch andere Aufbrüche werden die meisten unter uns wahrscheinlich irgendwie benennen können. Der Aufbruch in eine Ehe, Umzüge, die manche hinter sich haben, neue Arbeitsstellen. Und doch merken wir, es geht bei Abraham nicht um den Aufbruch als solchen. Im Mittelpunkt steht nämlich gar nicht, dass Abraham aufbricht und also seine Zelte im wahrsten Sinne des Wortes abbricht. Nein, das alles ist eine Folge der Segensverheißung, die Gott Abraham zugesagt hat. Wenn Sie die biblischen Texte kennen und diesen Text auch ein bisschen kennen, dann hören wir meistens nur bis Vers 3. Und den Rest, den ich vorgelesen habe, meistens nicht mehr. Wo eben steht, so glatt war der Weg nicht, er kommt dahin und hört was Neues und dahin. Also es ist ein Prozess. Aber es hat ein Ziel. Und dieses Ziel steht im Mittelpunkt. Das Ziel beinhaltet natürlich den Aufbruch, nicht am alten Hergebrachten festzuhalten, sondern sich auf neue Wege einzulassen. Abraham soll seine gewohnte Umgebung hinter sich lassen, auch seine Verwandtschaft. Das heißt, seine Sippe, die ihm bisher äußeren Schutz gewährt hat. Er soll seine Sicherheiten aufgeben, weil sie letztlich nicht so wichtig sind wie der Ruf Gottes. Er soll seine Geliebten verlassen, das Haus des Vaters, also seine kleine Familie. Hier ist also nicht ein hölzernes oder steinernes Haus gemeint mit dem Haus verlassen, sondern die Familie. Und Abraham ist unterwegs, weil Gott ihm Segen zugesagt hat. Und werden wir uns an dieser Stelle nicht einfach in die Geschichte Gottes mit Abraham hineinschreiben können? Gott hat ja auch damals nicht jeden Menschen so angesprochen, sondern gerade diesen einen, eben nur Abraham. Es ist dieser Text also zunächst einmal kein Bericht über Gott mit uns, sondern über Gottes Weg mit Abraham. Und der geschah vor sehr, sehr langer Zeit. Dennoch hat diese Geschichte mit uns zu tun. Denn Gottes Weg mit Abraham führt ja auch zu uns. Die zahlreichen Nachkommen, die ihm verheißen sind, sind die Juden, sind das Volk Israel von Isaak bis heute. Und in Jesus Christus ist der Nachkomme Abrahams erschienen, in dem wir auch gesegnet wurden. Die Geschichte Gottes mit Abraham ist deshalb auch unsere Geschichte. Auch wir sind unterwegs. Was aber können wir lernen von Abraham, von Gottes Weg mit Abraham? Es kann sein, dass das Ziel mit Verlusten einhergeht. Abraham ist weggezogen, weil Gott ihm Segen verheißen hat. Und zunächst hat er wesentlich mehr verlassen als gewonnen. Er hat Gewohnheiten und Traditionen aufgegeben, die ihm wichtig waren und von denen wir auch nicht sagen können, dass sie schlecht sind. Aber weil Gott Segen verheißt, weil er dem Abraham zugesagt hat, dass er ihn braucht, darum kann er Verluste tragen. Das geht Menschen, vielleicht auch uns, in unserem Glauben manchmal wohl auch so. Wer im Glauben immer an gewohnten Traditionen festhängt, wer nicht mehr offen dafür ist, dass die Bibel vielleicht anders verstanden werden kann, als man das immer getan hat, der steht immer in der Gefahr, sich nicht einzulassen auf Gottes Weg mit uns. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer den Glauben festhalten will, wer meint, es muss alles genauso bleiben, wie es ist, er wird möglicherweise mehr verlieren. Erich Fried hat einmal gesagt, wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Menschen verändern sich, weil sie unterwegs sind, weil Gott mit uns Menschen, mit uns unterwegs ist. Das trifft wohl auf jeden von uns zu. Bertolt Brecht formulierte einmal, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagt Herr K. und erbleichte. Menschen verändern sich. Das dürfen sie auch. Wir dürfen andere werden, auch weil Gott mit uns unterwegs ist. Das trifft auf jeden Einzelnen, jeder Einzelne unter uns zu, aber auch auf unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde verändert sich. Wir verlieren aufgrund der Bevölkerungsentwicklung jedes Jahr Gemeindeglieder und auch, weil welche austreten. Wir werden uns darauf einstellen müssen, es bleibt nicht alles so, wie es ist. Und wenn es Veränderungen geben wird, können die auch mit Verlust zu tun haben, genau wie bei Abraham. Sein Ziel aber, das ist auch unser Ziel, ist ein größeres. Du sollst ein Segen sein. Gott verheißt dem Abraham Segen. Er soll trotz seines hohen Alters, er ist 75 Jahre alt, noch Nachkommen bekommen. Kinder. Abraham also ist ein Rentner. Zwar nehmen Menschen mit 75 Jahren in unserer Gesellschaft oft noch am gesellschaftlichen Leben teil, auch nicht nur ganz junge hier, das ist schön, dass das geht, aber dass jemand mit 75 Jahren noch neue Gefilde aufbricht, ist schon eher selten. Was hat Gott mit Abraham vor? Er soll aufbrechen, ja, aber nicht um des Aufbruchs willen, sondern Gott hat mit ihm was vor. Er soll selber zum Segen werden. Gott will durch ihn segnen. Gott will durch ihn wirken. Abraham wird von Gott gebraucht. Unsere Gesellschaft braucht oft ältere Menschen nicht mehr. Viele ältere Menschen fühlen sich abgeschoben. Die Maßstäbe, nach denen Gott Menschen gebraucht, sind aber nicht einfach die unserer Gesellschaft. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass Gott nicht die Klugen und Starken erwählt hat. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit die Weisen zuschanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott braucht nicht nur die Starken, alle, auch uns. Gott hat auch mit uns etwas vor. Wir sollen zum Segen werden. Wir sind Mitarbeitende Gottes, so wie Abraham es war. Das ist ein typischer Gedanke für die Bibel. Gott liebt uns und die Christenmenschen werden in seiner Nachfolge auch zu Liebenden. Gott segnet uns und in seiner Nachfolge werden wir zu Gottes Segen. Aber wie sieht das aus? Wie können Sie zum Segen Gottes werden? Hier werden wir nicht einfach die Antwort geben können. Sie dürfen an den Anfang der Predigt denken, dass der Segen Gottes ablesbar ist an den Dingen, die jemand hat. Sondern eher daran, was jemand mit den Dingen, die er oder sie hat, tut. Wenn jemand reich ist, dann kann er oder sie mit ihrem Reichtum zum Segen für andere werden. Das kann Geld sein. Jemand, der viel Geld hat, kann mit Geld anderen zum Segen werden. Aber auch jemand, der viel Zeit hat, kann anderen Zeit schenken und so zu Segen werden. Wo ist Ihr Reichtum? Wir alle sind von Gott reich begabt worden, jede und jeder. Mit ihren Gaben werden sie zum Segen für andere. Die Frage ist also nicht, ob jemand gesegnet ist, sondern wie jemand zum Segen werden kann. Gott segnet. Aber das heißt natürlich nicht, dass der Segen, der durch jemanden geschieht, auch gleich zu sehen ist. Dass Gottes Segen durch Abraham wirkt, hat ziemlich lange gedauert. Und der durch Abraham gewirkte Segen Gottes ist schon mehr als 4000 Jahre her. Von seinen Segensspuren hat Abraham nicht viel mitbekommen. Und das kann auch uns passieren, dass wir vielleicht von unseren Segensspuren nichts mitbekommen. Na und? Geht ja nicht um uns. Es geht ja gar nicht darum, dass wir stolz auf uns sind. Wir sind die Segensgeber. Nein, wir sollen uns doch gar nicht rühmen. Brauchen wir doch gar nicht. Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir gebraucht werden. Gottes Segen kann man nicht ablesen. Und doch wirkt Gott. Ich habe vorhin auch gefragt, ob wir hier in Marienberghausen eine gesegnete Gemeinde sind. Und ob und wenn ja, wir das merken können. Liebe Gemeinde, ja, wir sind eine von Gott gesegnete Gemeinde. Nicht, weil wir eine lebendige Gemeinde sind, sondern weil Gott uns gebraucht. So wie Abraham die Verheißung hatte, dass Gott durch ihn wirkt, so wird das auch uns gesagt. Das kann bedeuten, dass wir uns lösen müssen von manchen Gewohnheiten, die uns lieb geworden sind, die uns vertraut sind und an denen wir hängen. Es kann sein, dass wir aufbrechen müssen, um zum Segen zu werden. Es kann sogar sein, dass wir schwach und noch schwächer werden müssen in unserer Gesellschaft, damit deutlich wird, nicht an uns liegt es, Gott selber segnet. Wir sind unterwegs. Jeder Einzelne ist das und jeder Einzelne ist das. Wir als Gemeinde sind das und Sie als Einzelne auch. In Ihrem Leben, allein und mit anderen. Gott ist mit Abraham unterwegs und auch mit uns als Gemeinde und auch mit jeder und jeder von Ihnen. Wir alle dürfen gespannt sein, Und Sie dürfen auch gespannt sein, wo Gott uns zum Segen machen will. Aber das sehen wir nicht immer. In diesem Sinne bitten wir Gott um seinen Segen. Das heißt, wir bitten Gott darum, dass er uns segnet und uns zum Segen brauchen will. Amen. Wir wollen singen aus dem neuen Gesangbuch, das wir dazu bekommen haben, Lied 41. Zunächst die Strophen 1 bis 3. Dieses Lied 41 wird Ihnen vom Text unbekannt sein, aber von der Melodie ganz bekannt. Es ist die Melodie wohl dem, die da wandeln. Aber ich finde, mit einem Text, der ganz vieles aufnimmt, darum singen wir jetzt erst die ersten drei Strophen. Folgendes noch bekannt geben. Ich habe vorhin schon angedeutet, wofür die Ausgangskollekte ist. Jetzt sage ich es genauer. Sie ist für Werke und Verbände der evangelischen Jugend im Rheinland, weil wir Jugendverband sind, Werke und Verbände als Orte der Demokratie. Menschen erleben in den Werken und Verbänden in der evangelischen Kirche im Rheinland demokratische Prozesse und sie werden dort in ihrer individuellen Persönlichkeit gefördert. Diese diversen Beteiligungs- und Bildungsformate, die sollen auf Freizeit und Workshops und an anderen verschiedenen Orten gefördert werden. Sie übernehmen so die jungen Menschen Verantwortung für Kirche und Gesellschaft, für ihre Zukunft und sie gestalten diese mit. Für diese Arbeit sammeln wir in der Ausgangskollekte. Und wir sammeln weiterhin für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Am nächsten Sonntag findet um 10 Uhr unser Gottesdienst mit Kirsti Greyer statt, die dann wieder aus dem Urlaub zurück ist. Und am Samstag, den 26.07., brechen unsere Jugendlichen zur Freizeit nach Emden. Lasst sie uns gemeinsam das unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lieber himmlischer dreieiniger Gott, du großer Menschenkenner, du weißt, wie viel es uns bedeutet, einem anderen wichtig zu sein, gebraucht zu werden und etwas Sinnvolles zu tun. Wir danken dir, dass du dir Menschen suchst, denen du dich mitteilst und die du einweist in deine Pläne mit unserer Erde. Auch uns traust du zu, die Welt nach deinem Willen heilsam zu verändern. Du stattest uns aus mit vielen Gaben. Du segnest unsere Arbeit für mehr Gerechtigkeit und für mehr Verständnis unter den Menschen. Du öffnest uns den Blick für das Leiden der ganzen Schöpfung. Wir bitten dich, hilf uns, sich zu resignieren vor der Fülle der Aufgaben. Bewahre uns davor, uns zu überschätzen, und in unserer Schwachheit lass deine Kraft mächtig werden. Segne du uns und lass uns zum Segen werden. Amen. Lasst uns singen aus dem Lied 41, das wir eben schon gesungen haben, noch die Strophen 4 und 5. Andere in dieser Woche darüber hinaus wollen wir Gott jetzt bitten. Und es segne uns Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.